Meine Damen und Herren, ich darf die Sitzung eröffnen. Es gibt einige Formalien vorweg, die ich bekannt geben möchte. Als erstes begrüße ich Herrn Andreas Tesche. Sie werden bestimmt wissen, dass die Universität der größte Arbeitgeber dieser Stadt ist. Und hier steht der Personalchef. Ich halte also Herrn Tesche für einen der mächtigsten Männer, nicht nur der Universität, sondern der Stadt insgesamt. Das möchte ich vorweg sagen. Es freut uns also besonders, dass Herr Tesche bereit ist, hier seinen Bericht zu geben. Als zweites so zwischendurch, also der Prorektor für studentische Angelegenheiten, Herr Marski, ist auch immer da, der sei auch nochmal besonders begrüßt, den zähle ich auch zu den mächtigen Männern, vielleicht nicht den mächtigsten dieser Universität. Und ich habe noch etwas, wir haben unsere Archivarin, Frau Dr. Angela Hartwig, inzwischen gestern um 19.30 Uhr mit Magna Cum Laude promoviert. Übrigens auch nicht mehr sitzen, nicht nachdem sie promoviert ist, aber sie tut es im Interesse der Wissenschaft und der Wissenschaft dient alles. Wie Sie wissen, sind die Spitzen der Verwaltung bei uns Gäste und ich sagte schon, dass der Personalchef, er wird es wahrscheinlich gleich relativieren, dass der Personalchef für mich einer der wichtigsten Männer dieser Universität ist und deswegen, nicht wahr, hat er jetzt das Wort. Bitte, Herr Tesche.
Ja, ich danke Ihnen.
Ach, ich habe noch vergessen eine Sache. Unsere Protokollantin, da haben wir eine ganze Menge. Wir haben Lisa Adam, ja, Christine Lacomi, dann haben wir Maria Pitz, haben wir da, Nina Hab und Alina Bode. Ja, wenn ich Sie alle nicht so ganz gut kenne, das ändert sich im Laufe der Zeit. Aber Herr Tesche hat jetzt wirklich das Wort.
Ja, danke schön. Sie werden sich sicherlich am Ende der heutigen Sitzung davon zu überzeugen, was Macht oder was Personal bedeutet. Sehr geehrter Herr Professor Krüger, liebe Mitglieder dieser Universität, ich danke Ihnen erstmal für die Einladung zu dieser Teilnahme, aktiven Teilnahme an diesem Zeitzeugenseminar. Auch wenn die Beschäftigung mit meiner Vergangenheit, besonders an dieser Universität, neben vielen erfreulichen und bewegenden Momenten auch ein paar immer noch schmerzende Narben hervorbringt. Mein Thema lautet, Sie sehen es hinter mir, Personal oder im englisch übertragenen Sinne Human Resources. Eine der wenigen Übertragungen vom Deutschen ins Englische, bei der der englische Begriff, die englische Bedeutung, Phrase im Satz oder Wortstamm etwas umfangreicher ist als die deutsche. Und hier in diesem betriebswirtschaftlich geprägten Bereich, in dem wir uns, oder in dem ich mich beschäftige und bewege, ist der englische Begriff aus meiner Sicht umfassender und vielleicht auch tiefer. Beide Sprachen, die englische und die deutsche, haben mein bisheriges Leben entscheidend geprägt. Ich kann Ihnen heute nur Schreiflichter einer Entwicklung präsentieren, mittels einer kleinen Montagetechnik hoffe ich dennoch, dass bei Ihnen intensive und vollständige Bilder und Eindrücke entstehen. Die zwei entscheidenden Fragen, die ich heute für Sie beantworten möchte, lauten erstens, warum bin ich, Klammer auf, immer noch, Klammer zu, an einer Ostuniversität? Und zweitens, wie kam es zu einer aktuellen Personalstruktur an dieser Universität Rostock und welche Entwicklungen sind, zukünftige Entwicklungen sind erkennbar? Wenn ich mich versuche zu erinnern, dann bewerte ich auch wieder, nun im Nachhinein natürlich. Und dennoch ist weder das Leben noch die Zeit eine Zahlengerade, sondern nach meiner Ansicht eine Fläche, auf der alles gleichzeitig vorhanden ist. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die Zukunft ist längst schon da und die Gegenwart sowieso und die Vergangenheit noch. Gibt es ein Lebensmotto? Kann man damit einen Teil eines Lebensweges beschreiben, anschaulich werden lassen? Mutmaßungen über Jakob, der Roman der beiden Deutschlands. Uwe Jonsson als Autor hat diese Etikettierung nicht gemocht. Also dieser Roman aus dem Jahre 1959, meinem gefühlten Geburtsjahr, beginnt mit dem eindrucksvollen, bedrohlichen, einfühlsamen, apodiktischen und alles andere beiseite schiebenden Satz. Nächste Zeile. Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Auch ich bin oft quer gegangen und mache dies auch heute noch, auch als Personalchef, gern. Zur derzeitigen Position. Ich bin Personalleiter dieser Universität Rostock seit dem 1. Juli 1992, verantwortlich für mehr als 2000 Beschäftigte ohne die medizinische Fakultät, 1478 Haushaltsstellen, stetig fallend. Wir haben mal angefangen bei 1900, 1992. Und einen derzeit jährlichen Personalkostenvolumen, ich spreche lieber von Personalinvestitionen, weil es Investitionen in Menschen sind, von ca. 74 Millionen Euro ohne Drittmittel. Und wenn Sie das Angebot für unsere Kunden, für unsere Beschäftigten, das ist ja eine Personalabteilung, also das Portfolio im aktuellen betriebswirtschaftlichen Bereich sich angucken, wir haben Einstellungen, wir haben Beförderungen, Fortbildung, Glückwünsche zu Dienstjubiläum, zu Geburtstage, wohlwollende Zeugnisse, dienstliche Beurteilungen, Beurlaubungen, Sonderurlaub, Elternzeit und so weiter. Aber wir haben auch im Angebot Abmahnungen, Missbilligungen, Disziplinarverfahren, Entlassungen, Kündigungen. Damit geht einher eine Verantwortung für Menschen und eine Finanzausstattung, also für das Humankapital oder für das Sozialkapital, für die finanziellen Ressourcen. Und deswegen liegen die Kernaufgaben einer Personalabteilung in der Mitarbeiterbetreuung, also Beschaffung, Einsatz, Bindung und Freisetzung, so wie es euphemistisch und schrecklich heißt, von Mitarbeitern, in der Entwicklung von Mitarbeitern, also Berufsausbildung, Weiterbildung der Mitarbeiterförderung, aber auch in Querschnittsfunktionen, der Mitarbeiterführung durch die Vorgesetzten, einer Führungskultur durch alle Statusgruppen, der Personalstrategie, der Arbeitsgestaltung, der Personalorganisation und des Personalcontrollings. Zusammengefasst eigentlich in der alles entscheidenden Frage, nächste Folie, sind die Beschäftigten in dieser Universität wirklich Mittelpunkt oder sind sie nur Mittel? Punkt, Ende. Nächste. Ja, wo kam ich her? Warum bin ich hier? Was war der Anfang? War ich der Junge, der am 2.12.1958 in Braunschweig geboren wurde, der in Salzgitter, etwa in der Mitte zwischen den heutigen Atommülllagerstätten Salzbergwerk Asse und dem Schacht Konrad aufgewachsen bin, dessen Vater Arbeiter, dessen Mutter angestellt in einer Bank war, also einer Mischehe, keine reine Arbeiterherkunft, für die DDR etwas schwieriger für ein Studium, dessen Eltern dann aber eine Kneipe übernahmen, Waldschlösschen genannt, die Muttermilch also quasi mit Warsteiner Bier ergänzt wurde. Und der stundenlang durch den angrenzenden Wald streifte, ohne Grenzen zu kennen, bis auf die Ostgrenze, die ihm etwas merkwürdig vorkam, weil er da nicht rüberkam und für ihn die wahren Abenteuer im Kopf waren. Also eine Jugend im deutsch-deutschen Grenzland, ausgerichtet, wie es mal ein Schriftsteller, Hans Pleschinski, nämlich beschrieben hat, fast des gleichen Jahrganges. Man lebt die ersten, ich zitiere, man lebt die ersten 5, 6 Jahre seines Lebens und weiß gar nicht, welcher Nationalität man ist. Das bleibt dann aber meistens nicht so. Deutschland kam als schwarzer Hund auf mich zu. Er schnappte merkwürdigerweise nach einem Stück Koks. Der schwarze Hundekopf auf rotem Blech tauchte immer wieder an den Straßenrändern auf. Ich weiß nicht, welchen Moment ich hörte, dass diese Schilder keine finstere Werbung für Hundefutter waren. Der dargestellte Tierkopf mit aufgerissenem Maul meinte West- und Ostdeutschland mit dem polnischen Pommern und Schlesien, und wonach dann dieses schwarze Abbild rein geografisch schnappte, war Ostpreußen. Unter diesem Umriss Deutschland in den Grenzen von 1937 standen die beiden Wörter dreigeteilt niemals. Das war offensichtlich eine Mahngrafik einer westdeutschen Bundesbehörde, vielleicht vom Kuratorium Unteilbares Deutschland im Auftrag gegeben. Die DDR bedeutete immer allerlei für mich. Ja, bisweilen war ich, woraus ich selbst nichts Systematisches bringen muss, durch sie mit einer Art Ostsucht infiziert. Zitat Ende. Das soweit zu der Ostsucht, der ich auch unterlag. Ich komme noch dazu, weil es eine Bewirkung hat, warum ich auch hier bin. Zweiter Punkt, kirchliche Jugendarbeit, da war ich also auf jeden Fall, ich kann mich sehr gut daran erinnern, kirchliche Jugendarbeit in der evangelischen Kirche, mit Austestung der Grenzen, welche Möglichkeiten bestehen, einen Gottesdienst mit einer Rockband zu errichten, einen normalen Gottesdienst, der bereichert worden ist in den 70er Jahren. Wir haben den organisiert, auch gut durchgeführt. Für den Pastor gab es keine weiteren Möglichkeiten, eben was er sah sie nicht, dieses weiterzuführen. Er wollte Bischof werden danach. Ja, danach vielleicht als erster wichtiger Einschnitt auch in meinem Leben 1981, mitten im Studium der Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaften in Göttingen, ein Einschnitt im Sommersemester 1991, studierte und lebte, andersherum, lebte und studierte ich. Das ist die richtige Reihenfolge, in Dublin, Irland. Der Grund für diesen Ort war mein Buch aller Bücher, der Ulysses von James Joyce. Also lebte ich in einer Stadt des Ulysses auf den Spuren dieses Romans, der einen Tag im Jahr 1904, den 16. Juni, beschrieb, im Leben eines deutschen Menschen, so detailliert beschrieb, dass man Dublin selbst nach einer Katastrophe, einer vollständigen Zerstörung aufgrund dieses Romans hätte wieder aufbauen können. Ein schönes Bon mot, aber er ist sehr detailliert beschrieben. Aber es waren aktuelle Bezüge, die neue Bezüge, die in diesem Roman 1981 jedenfalls widerspiegelten und auch Ausrichtungen hatten für die Situation in Deutschland. Irland, das geteilte Land, mit einer für beiden Seiten allerdings offenen Grenze. Der Hungerstreik der IAA-Häftlinge in Belfast, also die Wiederholung des deutschen Herbstes, Fragezeichen. Die Angst vor dem Terror, dem Krieg bei den Menschen in der Republik Irland, also im Süden, der Streik im öffentlichen Nahverkehr. Also war ich zu Fuß, per Fahrrad, per Daumen in unzähligen Autos mit interessanten Menschen und deren Geschichte und Ansichten in Dublin unterwegs. Und dann die Teilnahme an einem der ersten ökonomischen Gottesdienste in Dublin als Protestant mit irischen Freunden, alles Katholiken. History repeats himself, itself with a difference, so steht es im Ulysses. Geschichte wiederholt sich. Bei dem italienischen Geschichtsschreiber Giovanni Battista Vico in seiner Scienza Nuova in vier wiederkehrenden Zyklen, die jeweils durch einen Donnerschlag freigesetzt werden und dann in einen Rekurso münden, also dem Ende, das wieder zum Anfang führt. Und dann ist es der Donner, der die Menschen dazu bringt, ihre gesellschaftlichen Organisationsformen zu verändern. Und für mich war das Dublin 1991 mein erster persönlicher Donnerschlag in meinem Leben und dann auch in meinem beruflichen Leben. Dokumentiert auch, Sie sehen es an dem Hinweis, James Joyce, Commodius Vicus of Recirculation, ein Zitat aus Finnegans Wake, dem größten Geheimbuch, dem schwierigsten Buch aller Zeiten, unübersetzbar in andere Sprachen, bedeutet also vielleicht, bring uns auf einen kommoden oder komödienhaften Zirkel wieder zurück. Und das Buch endet mit dem schönen Wort the, also es beginnt wieder am Anfang. Und weist, und deswegen auch das ganz wichtig, weist auf eine Szene hin, in der es über die Erziehungsmethoden der katholischen Kirche in Irland ging, 1981. Zweiter Punkt, zweiter kleiner Donnerschlag, nächste Bild. Nur ein kleiner Reflekt, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die größte, damals größte friedliche Demonstration, Teilnehmer über 300.000 im Bonner Hofgarten. Es ging um den NATO-Doppelbeschluss, es ging um die Situation zwischen den jeweiligen Militärpakten und nächstes Bild ruhig. Und es ging auch darum, um die Teilnahme, war es vielleicht eine schon der ersten gesamtdeutschen Demonstrationen. Es nahmen neben Heinrich Böll auch einige DDR-Bürgerrechtler teil. Die DDR, Sie wissen es, war einem kulturellen Verfall anheimgestellt, nachdem Biermann ausgebürgert worden ist. Und das war bemerkbar bei diesem Punkt. Nächstes Bild. Dieses entscheidende Bild, für mich auch entscheidende Bild, am 9. November 1989. Sie sehen, es war etwas verschwommen, es kommt gleich ein schärferes Bild. Das ist das DDR-Fernsehen, 18:52, 40 Sekunden. Ich habe das DDR-Fernsehen geguckt, deswegen auch die Ostsucht, also DDR-Fernsehen und auch Rundfunk. Meine Eltern waren damals etwas irritiert, als sie sagten, wir brauchten einen neuen Umsteller. Wir wollten von PAL auf Seekam, um auch das DDR-Fernsehen in Farbe zu sehen. aber sie haben es jedenfalls dann auch umgesetzt. Also ich habe es aktuell gesehen, auch wie Sie im Nachhinein sicherlich auch gehört, die entscheidenden Worte von Schabowski, dieser Pressekonferenz der SED-ZK-Mitglieder und die entscheidenden Worte auf die Frage, wann tritt das in Kraft, es ging ja um den Reisegesetzentwurf, blätterte er in seinen Papieren, so steht es im Protokoll, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, leiser Zuruf, unverzüglich, blätterte dann weiter in den Unterlagen. Die Pressekonferenz war 19 Uhr und 54 Sekunden zu Ende. Was ich dann machte, war klar, ich schaltete auf das ZDF und wartete. Aber es passierte nichts. Man hat es im ZDF verschlafen. Die haben ja auch offensichtlich geguckt, auch das DDR-Fernsehen geguckt. In den ARD-Nachrichten war ich dann beruhigt. Ich habe die richtige Pressekonferenz gesehen. Also in den ARD-Tagesschau um 20 Uhr war sie dann wieder erkennbar. Aber das war ein Zeichen auch, um zu sehen, dass trotzdem praktisch der DDR-Rundfunk teilweise auch abgefilmt worden ist, auch für dokumentarische Zwecke, dass die Sprache unterschiedlich war und offensichtlich auch einige ZDF-Reporter die Sprache, die DDR-Sprache, nenne ich es mal, nicht so verstehen konnten, wenn sie nicht so sehr, sehr lange darin waren. Sie werden, es ist ganz interessant, wenn man sich das gesamte Protokoll anguckt. Ich war am Anfang irritiert, aber es war klar, wenn man weiß, wo man selbst herkommt, nämlich aus dem Westen, trotzdem etwas aufnimmt und dann aber erkennt, dass auch im Westen natürlich auch ein Teil der Ahnungslosen war, nicht nur in Dresden, sondern auch umgekehrt, nämlich die, die sehr weit weg waren von der Grenze, sehr weit weg waren, dass die natürlich diese Unterschiede nicht erkennen konnten. Nächstes. Und deswegen, das war das originalgetreue ARD-Bild, schön scharf, also nicht verschwommen im Fernsehen. Nächstes Mal. Ja, dann kam der nächste Donnerschlag, der entscheidende Donnerschlag in meinem Leben und auch in der Tätigkeit, nämlich der Wechsel zum Silvester 1991 zur Universität Rostock und damit die Entscheidung für die Universität Rostock und gegen ein gleichlautendes Angebot der Fachhochschule Braunschweig. Für das Bewerbungsverfahren und damit für die Teilnahme überhaupt im Bewerbungsverfahren habe ich 2 Wochen gebraucht. Intensive Diskussionen, um überhaupt eine Bewerbung abzugeben. Weil sie schon ernsthaft sein sollte. Auch mit der, sagen wir mal, Vorgeschichte ein bisschen Kenntnisse. Aber trotzdem, es war ein fremdes Land, es war eine fremde Sprache. Für mich. So bin ich auch hergekommen. Ich habe mich nämlich für Rostock entschieden. Der Anruf des damaligen Kanzler Schäfer kam am, es war noch ein Feiertag, Buß- und Betag, nachmittags. Und ich habe ihm dann gesagt, ich brauche jetzt nur noch eine halbe Stunde. Und nach einer halben Stunde habe ich ihn angerufen und habe das Angebot angenommen. Der war erstaunt darüber, dass ich so kurz dafür brauchte. Aber es war klar, die Entscheidung war vorher schon gefallen, nämlich als ich die Bewerbung abgegeben hatte. Was waren die zentralen Aufgaben und was war auch die entsprechende Ausrichtung, was uns auch heute noch beschäftigt an dieser Universität? Das erste, hier aufgegliedert, Aufbau einer neuen Zentralverwaltung. Es gab ja eine, es gab DDR-Verwaltung. Trotzdem einen neuen Aufbau in Ausrichtung auf westdeutsche Universitäten, also Thema Beitritt. Es ist keine Vereinigung, es ist ein Beitritt ja gewesen, auch im Hochschulbereich. Das heißt, eine Ausrichtung auf westdeutsche Grundlagen mit der Folge einer völligen Umorientierung, auch im Verwaltungsbereich. Und das alles bei laufendem Betrieb. Das gilt ja auch für die anderen. Das heißt, beim laufenden Betrieb, wir haben nichts nicht geschlossen, wie man eine Brücke schließt, um zu sagen, jetzt wird die Brücke renoviert, sondern die Studenten waren da. Die Mitarbeiter waren da, die Aufgaben waren da und die mussten auch weitergeführt werden. Also praktisch im laufenden Betrieb eine Umorganisation einer Verwaltung, einer völligen Neuausrichtung, auch einer zentralen Verwaltung. Da gab es einen engeren Kreis, leider einen westlichen engeren Kreis, den damaligen Kanzler Schäfer, den Dezernenten für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Herr Köhn, der kürzlich verstorben ist, und ich war es. Also ein Dreierteam, engere Beratung, alles aus dem westlichen Bereich. Und natürlich mit den vorhandenen und auch bewährten und sehr guten Verwaltungsleuten aus der Universität Rostock, die längere Zeit schon da waren. Der Aufbau war so ziemlich 1992 jedenfalls im Groben abgeschlossen, Mitte 1992 in etwa abgeschlossen. Für mich persönlich bedrückend, aber das ließ sich wahrscheinlich nicht ändern. Der mich geholt hatte, dem ich dann auch zugesagt hatte, verließ das Boot, also das Schiff Universität Rostock zum Ende des Jahres 1992. Was waren die Aufgaben? Ich bin zunächst erstmal Dezernent für akademische Angelegenheiten und Rechtsangelegenheiten gewesen, also das heutige Dezernat 1, wenn man es so betrifft. Habe das 6 Monate gemacht und bin dann, und Sie sehen es hier dran schon, personelle Erneuerung, bin dann vom Kanzler gebeten worden, die Aufgaben eines Personalleiters zu übernehmen, weil der damalige Personalleiter aus dem Osten stammte, keine Akzeptanz gefunden hatte, weder bei den Personalräten noch bei den anderen Gremien. Also man stellte immer die Frage, belastet oder nicht belastet. Und es waren gewaltige Aufgaben vor uns. Und deswegen hat mich Herr Kanzler Schäfer gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen. Und die habe ich dann zum 1992 übernommen. Einer personalen Erneuerung bei auch wieder laufendem Betrieb, also Schaffung. Das Ziel war gewesen einer neuen Personalstruktur. Professoren waren vorher natürlich auch da. Wissenschaftliche Mitarbeiter, allerdings in einem ganz anderen Kontext, nämlich viel weniger unbefristete wissenschaftliche Mitarbeiter, sondern viel mehr befristete. Also das tolle Verhältnis auch des Wissenschaftsrates, 2/3 befristete und nur 1/3 unbefristete Mitarbeiter als Vorgabe und natürlich die nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter und das natürlich alles auch noch möglichst unbelastete, Anführungszeichen unbelastete Mitarbeiter. Dieses Verfahren lief in 3 Teilen ab und von der Theorie her so vorgesehen, dass man im Laufe der Jahre dann auch abgestuft dann die entsprechenden Ergebnisse hatten. Ehrenverfahren, Übernahmeverfahren und dann das Kündigungsverfahren. Zum Ehrenverfahren hat Herr Dr. Peters schon einiges gesagt und aufgestellt. Ehrenverfahren und dann der Gaukbescheid, es hieß ja damals die Gaukbehörde. Es war also erstmal die Vorstellung, dass man quasi in Kommissionen die politische Verbindung und die Staatsnäheheit und auch die Nähe zum MFS darlegen musste bzw. aufstellen musste, um dann entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit Abschluss des Gaukbescheids. Danach sollte erst das Übernahmeverfahren kommen, also die praktische Bewerbung auf die Stellen, die dann noch vorhanden sind und dann möglichst wenig Kündigungsverfahren. Das Ziel war nicht zu erreichen, weil im Laufe der Ehrenverfahren und der Gaukbescheide 1992 schon das Übernahmeverfahren beginnen musste, sodass sich das alles überlappte. Zum Ehrenverfahren vielleicht nur ein Hinweis und ein Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 15. Mai 1992, was das Klima sehr gut darstellte und auch unsere Position, glaube ich, an dieser Universität sehr gut darstellte. Nämlich ein Zitat von Professor Mees, unserem damaligen Rektor. Ich zitiere, die Ehrenkommissionen stehen vor kaum lösbaren Aufgaben. Nicht Gesinnung darf be- oder verurteilt werden, sondern schuldhaftes Verhalten. Glaubwürdig sind die Verfahren nur, wenn für die Hochschullehrer die gleichen Maßstäbe gelten wie für die Ministerpräsidenten in den Landeshauptstädten und für die wissenschaftlichen Mitarbeiter dieselbe Elle angelegt wird wie an Bundesminister in Bonn. Zitat Ende. War ein Hinweis auf aktuelle Fälle aus verschiedenen politischen Parteien aus der damaligen Zeit. Das Übernahmeverfahren, was ich eigentlich anschließen sollte, aber deswegen habe ich den Job dann übernehmen wollen und auch müssen, gab einen Rahmen für eine rigide Sparpolitik des Landes. Nichts Neues, Geschichte wiederholt sich. Der Hochschulentwicklungsplan von 1991 für die Universität Rostock sah vor, die beiden Universitäten des Landes zu Volluniversitäten auszubauen. 1992, ein Jahr später, der Hochschulentwicklungsplan lautete dann, die Hochschulen des Landes lebensfähig zu erhalten. Also damit eingebunden eine Talfahrt der Universität Rostock in der personellen Entwicklung, drastische Kürzungen an Personal und dem Fächerangebot. Und das Verfahren war vorgestellt, Ausschreibung aller Stellen, auf die sich alle Beschäftigten bewerben sollten. Auf eine Stelle kamen dann mindestens zwei oder 2,5 Bewerber. Es waren also viel weniger Stellen da. Nach den Statusgruppen untergliedert, Organisation der Übernahmekommission, das war meine spezielle Aufgabe, sie natürlich auch entsprechend zu beraten. Diese Übernahmekommission, die dann die Bewerbungen bewerten sollten, und Einbeziehung, auch das war wichtig, der zukünftigen Fachvorgesetzten. Man musste ja sehen, dass man vielleicht auch dann diejenigen auch übernahm, die in diesen Bereich hineinpassten. Mit einem immensen Zeitproblem verbunden, die Übernahmerichtlinie des Landes trat erst am 1. Juni 1992 in Kraft. Und die Kündigungen mussten ausgesprochen werden aufgrund des Stellenplanes, des Hochschulentwicklungsplanes bis zum 30.09.1992. Also 4 Monate Zeit, Bewerbungsverfahren für über 3000 Beschäftigte zu organisieren, ohne Medizin jetzt, sonst wären es noch mehr gewesen. Die haben eine extra Organisation gehabt. Und dann die Kündigungsverfahren auch im Einzelnen zu organisieren. Die Kündigungsverfahren liefen dann ab, oder die Vorbereitung und die Umsetzung der Kündigungsverfahren im Juli bis September 1992, also im Hochsommer. Es war ein heißer Sommer, einer der schönsten Sommer. Für uns nicht in der Personalabteilung, wir haben ja gearbeitet, auch am Wochenende. Wir hatten zweierlei zu machen. Erstmal laufend natürlich auch weiterhin die Ergebnisse aus den Ehrenverfahren und Gaubbescheiden, also die sogenannten personenbedingten oder dann manchmal auch verhaltensbedingten Kündigungen, das heißt wegen des Verschweigens, also besonders wegen Verschweigens der EM-Tätigkeit, mit einer Einzelfallprüfung, Fragegerechtigkeit. Alle Beschäftigten mussten ja eine Erklärung abliefern zu ihrer Überprüfung. Und zur arbeitsrechtlichen Qualität nur ein kurzes Zitat. Das Entscheidende war gewesen, hat der Bewerber vor seiner Einstellung oder Versetzung seine MFS-Tätigkeit gegenüber dem Arbeitgeber vollständig offenbart und ist danach eingestellt worden, so sind die rechtlichen Möglichkeiten für eine Kündigung oder Entlassung gering, auch bei Bestätigung der MFS-Tätigkeit für überdienstliche Kontakte. Wer aufgrund eines freien Willensentschlusses oder ohne entschuldigten Zwang eine Verpflichtung abgegeben hat und diese verschweigt, ist in der Regel nicht persönlich geeignet an einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst. Also Ausgangspunkt einer Kündigungsentscheidung, immer eine Einzelfallprüfung und das Wichtigste, verschweigen oder nicht. Man war klar, dass Menschen natürlich taktieren müssen in solchen Fällen, herauszufinden, was ist der Umfang der MFS-Tätigkeit und was ist im Einzelnen verschwiegen worden. Das waren Hinweise des damaligen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagengesetzes, also des Landesbeauftragten aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Frage der arbeitsrechtlichen Qualität insoweit natürlich auch immer schwierig zu bewerten. Kommen dann zum weiteren, nächste, zu dem zweiten Teil der Aufgabe, der betriebsbedingten Kündigung wegen, arbeitsrechtlicher Begriff leider, aber ein hochdiskutierter Begriff wegen mangelnden Bedarfs. Also die betriebsbedingten Kündigungen, die wir im Arbeitsrecht so kennen, Sie sehen das an den Zahlen, was das für diese Universität, was das für ihre Menschen und ihre Beschäftigten bedeutet hatte. 3.122 waren wir Silvester 1991, als ich kam, alles ohne Medizin. Und davon blieben 2 Jahre später, am 31.12.1993, 1.957 Beschäftigte noch übrig. Zentrale Verwaltung jeweils darunter gefasst, damit man die Prozentzahlen auch sieht. Übernahmen erfolgten dann bis zum 3.10.1992, 164 Professoren, 54 Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiter, 950 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter. Und Kündigung insgesamt, es betraf jetzt nicht nur die Kündigung mangels Bedarfs, waren bis zum 3.10.1992 1.182. Das heißt, dass wir in der Personalabteilung im Jahr 1992 knapp 700 Kündigungen vorbereitet, organisiert und umgesetzt haben. in einem Jahr, betriebsbedingte Kündigungen alleine, davon umgesetzt haben. Kennzeichnend für die Situation war natürlich Motivation der Beschäftigten in der Personalabteilung, die diese, denn mal drastisch, Drecksarbeit auch umsetzen mussten. War ja unsere Arbeit, das heißt Wochenendarbeit, ich habe schon gesagt, im Hochsommer, aber natürlich auch ein absolutes Vertrauen in die Beschäftigten, die alle aus dem Osten waren, die alle älter waren als ich, fast alle, bis auch meine Sekretärin älter waren, und trotzdem noch das Arbeitsklima in der Abteilung zu erhalten. Und hinzu kam, es ist auch klar, ein permanentes Misstrauen aller übrigen Beschäftigten gegenüber Mitarbeitern in der Personalabteilung, die hier in der DDR groß geworden sind. Das war die Situation 1992 für die Personalabteilung. Was war die Situation insgesamt? Ost-West, es war immer noch ein zerrissenes Land. Es ging um die wirtschaftliche Existenz, es ging um die Existenz von Menschen hier an dieser Universität Rostock. Und deswegen titelte auch die Zeit vom 1. Mai 1992 einen Bericht über den Rektor dieser Universität Rostock. Zitat, im Kampf mit der Wessi-Kamarilla. Kamarilla, spanisch Kämmerchen, ne? Also eine Hofpartei, die den Herrscher beeinflusst, ohne Verantwortung zu tragen. Es war kein wörtliches Zitat von unserem Rektor, von unserem damaligen Rektor, hätte es auch gleich dementiert. Es war eine Überschrift, die von der Zeit drüber gesetzt worden sind, über einen sehr differenzierten und auch detaillierten Interview mit dem Rektor. Aber diese Überschrift war klar, diente nicht zur weiteren Beruhigung. Zweiter Punkt, der zu erwähnen ist, in einer Sitzung des Akademischen Senates 1992 distanzierten sich auch Mitglieder der Hochschulleitung von den Übernahmeschreiben, der Aufforderung zur Bewerbung und dem jeweiligen Ergebnis, Unterschrift immer Tesche, und den Kündigungsschreiben, Unterschrift, Entwurf Tesche natürlich, aber Unterschrift Rektor und Kanzler, mit den Worten West schreiben. Das Protokoll verzeichnete daraufhin allgemeines Gelächter. Der dritte für mich wichtigere Punkt zum ersten Geburtstag, meinem ersten Geburtstag hier in Rostock. Im Dezember 1992 haben mir die Beschäftigten der Personalabteilung eine Geburtstagskarte überreicht mit den Worten zum ersten Geburtstag im neuen Amt, größere Verantwortung, neuen Problemen, neuen Mitstreitern und als Neu-Ossi unter gelernten DDR-Lern im Abenteuerland Mecklenburg-Vorpommern. Für die Zukunft alles Gute. Das Abenteuerland ist geblieben. Die enge Verbindung sicherlich auch, aber sie war nie so eng, wie sie in dieser Zeit war. Sie sehen das Vertrauen, Sie sehen das Problem, das Vertrauen von Hochschulmitgliedern, die natürlich auch selbst um ihre eigene Existenz fürchten mussten, in eine handelnde Personalabteilung, die diese Aufgaben hatte. Und dann natürlich auch, es war nicht unberechtigt, es gab Hinweise, wir haben das gefunden gehabt, direkte Verbindungen des damaligen Direktorates für Kader und Qualifizierung, hieß es, in die Stasi-Zentrale hier in Rostock. Wir haben eine Telefonleitung noch gefunden, die direkt dahin führte. Und es gibt Dokumente, dokumentiert hier in dem Buch Staatssicherheit in Rostock, die klar darauf hinweisen, dass eine meiner Vorgängerinnen aus dem Direktorat für Kader und Qualifizierung aufgefordert worden ist, auch noch in der ersten Zeit, also das heißt im November 1989, angesichts der angespannten innenpolitischen Lage in der DDR, alle Unterlagen, aus denen Rückschlüsse auf das MFS abgeleitet werden können, zu vernichten, also durch die damalige Direktorin, also eine Personalleiterin, diese Universität zu vernichten und auch alle Kaderakten aus dem Hochschulbereich dann, die es im MFS befanden, wieder zurückzuführen. Direkte Anweisung und wir hatten das damals auch feststellen können im Nachhinein, auch durchgeführt worden, Gott sei Dank waren, Sie wissen, die DDR-Verwaltung hervorragend, weil es natürlich viele Duplikate gab und sie vorhanden, trotzdem noch vorhanden waren in der MFS-Zentrale. Was waren die Folgen? Vielleicht auch persönliche Folgen. Ich bin dann 1994 HSG-Vorsitzender geworden, eines Sportvereins, damals ehemalige Betriebssportgemeinschaft, und habe diejenigen, die ich gerade vorher mit gekündigt habe, betriebsbedingt, auch personenbedingt, Stasi-Mitarbeiter in dem Sportverein gehabt. Sie wissen das klar. Beziehungen zwischen Sport und Politik waren logischerweise in der DDR sehr, sehr eng in dem System. Und trotzdem hat man mich zum Vorsitzenden des Sportvereins gemacht und es gab unter Sportlern vielleicht nicht so die großen Probleme, was überraschend war, aber für mich überraschend war, aber dann so aufgetreten ist. Und der zweite Aspekt bei den Folgen, wir haben, ich glaube es war 1998, 1999 erst, den wirklich härtesten und umfangreichsten Fall der Stasi-Verstrickung gehabt in der Philosophischen Fakultät. Erst 1998, 1999 aufgedeckt worden einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, die also in einem erheblichen Umfang persönliche Berichte abgegeben hat über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Universität. Das war der Fall, der dann sofort zur außerordentlichen Kündigung führte, auch bestätigt worden ist von den Arbeitsgerichten insoweit. Ja, persönliche Fehler, vielleicht haben Sie da noch einige Fragen, selbstverständlich, wenn ich es im Nachhinein betrachte. Nächster Punkt. Flankiert wurde diese Entwicklung durch die Tätigkeit in einer sogenannten Rehabilitierungskommission 1992 bis 1996. Sie sehen hier die Mitglieder. Frau Dr. Rank ist heute stellvertretende Vorsitzende des Akademischen Senates. Wir hatten die Aufgabe, da war ich der einzige Wessi drinne. Wir hatten die Aufgabe, aber ich war ja schon neu Ossi, die Aufgabe, die Arbeit der Rehabilitierungskommission bestand vornehmlich darin, Anträge auf Rehabilitierung unter Zugrundelegung des zweiten SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes zu bewerten und den Betroffenen Unterstützung bei einem Amt, das war in Schwerin, für Rehabilitierung und Wiedergutmachung zu gewähren. War also die erste Beratung, praktische Umsetzung, aber auch vielleicht der Versuch, politisch motivierte Entscheidungen in der DDR-Zeit, die in der Regel den normalen beruflichen Werdegang erschwerten oder völlig blockierten und verhinderten und zum Abbruch der Ausbildung führten, wieder zu bereinigen oder jedenfalls abzumildern. Dies war überwiegend so im Abschlussbericht weitgehend erfolglos. Wir haben bei drei Betroffenen zumindest ein persönliches Schreiben des Rektors erreicht, in dem eine Rehabilitierung ausgesprochen worden ist, damit er auch Ansprüche stellen konnte. Aber im Abschlussbericht wird es nochmal deutlich, wir waren uns alle schmerzlich bewusst, dass diese Bemühungen im Hinblick auf eine praktische Wiedergutmachung äußerst enge Grenzen gesetzt waren. Wiedereinstellungen bei dem engen Stellenplan, zumindest haben wir erreicht, eine Umwandlung eines befristeten Arbeitsverhältnisses in eine unbefristete Beschäftigung. Wiedereinstellungen waren so gut wie ausgeschlossen und selbst in einem besonders krassen Fall eines Unrechts blieb dann eben nur der Antrag beim Amt für Rehabilitierung und Wiedergutmachung in Schwerin. Und hinzu kam, und das führte zum Ende auch dieser Rehabilitierungskommission, ich bin als Erster ausgetreten, danach Frau Dr. Rank, dass wir den Eindruck hatten, der Wille zur praktischen Wiedergutmachung begangenen Unrechts an der Universität war nicht deutlich genug mehr ausgeprägt. Der geforderten Gesamtsolidarität innerhalb dieser Universität waren enge Grenzen gesetzt und es war klar, die Beschäftigten der Universität, alle beschäftigten sich mit anderen Fragen, aber nicht mehr mit den mutmaßlichen oder nachweisbaren Tätern. Deswegen auch angesichts einer Gerichtsverfahren, wo wir merkten, oder ich merkte jedenfalls, dass das Land eine andere Verfahrensweise hatte, als wir an dieser Universität, nämlich durch Vergleiche mit hochrangigen Ministerialbeamten, die ebenfalls belastet waren, dass wir in dieser Tätigkeit 1996 dann keinen Sinn mehr sahen und deswegen den Rücktritt erklärten und dann ist sie auch aufgelöst worden, diese Rehabilitierungskommission. Geringe Erfolge, aber immerhin. Nächstes Bild. 1998, Bundestagswahlkampf. Sie sehen hier Joschka Fischer. Ein weiterer Einschnitt, auch in meiner Tätigkeit, nicht vielleicht in meiner beruflichen Tätigkeit. Das ist zwar nicht in Warnemünde aufgenommen, ich habe jetzt kein Bild aus Warnemünde, ich bin mit Joschka Fischer, damals war er noch nicht Außenminister, sondern Fraktionsvorsitzender für Bündnis 90 Die Grünen, im August 1998 in Warnemünde gelaufen. Ich hätte lieber einen Marathon mit ihm zusammengelaufen, aber das war nicht möglich. Ich war noch nicht fit genug, er war besser. Ich war damals Direktkandidat für den Wahlkreis Rostock, Bundestagsdirektkandidat. Warum sage ich Ihnen das? Es war eigentlich ein umsoterer Wahlkampf. Es war Professor Wolfgang Medling für die PDS, dann Frau Dr. Christine Luziger für die SPD, Professor Günter Krause, gut, Fachhochschule wissen wir eher, CDU, der ehemalige Verkehrsminister, und ich dann für Bündnis 90 Die Grünen. Und es war kein Ost-West-Wettkampf oder Wahlkampf mehr, sondern, Zitat der OZ vom 11. September 1998, die Kandidaten diskutierten sachlich und fair miteinander. Das liegt vielleicht daran, dass sie miteinander schon einige Gesprächsrunden absolviert haben. Zitat Ende. Und Sie sehen dann, darunter werden Sie mich nicht entdecken, ich habe dann für die rot-grüne Koalition gestimmt auf der Bundesebene als Teilnehmer des Grünen Bundeskongresses damals. Und für die Hochschulpolitik hat es eine wichtige Form gebracht. Über die anderen, die andere Bilanz können Sie eine bessere Bilanz ziehen. Ich bin da sicherlich parteiisch. Sie hat eine wichtige Form gebracht, nämlich die Juniorprofessur für die Hochschulpolitik, durch Bullmann eingeführt, also damit eine erhebliche Veränderung im Status. Meines Erachtens kein reines Erfolgsmodell, aber ein wichtiger Weg, der uns, denke ich mir, weiter vorangebracht hat. Und wenn wir bessere Ressourcen gehabt hätten oder haben, hätte man das vielleicht auch noch weiter ausbauen können. Nächstes. Der Überblick über die Universität Rostock im 21. Jahrhundert, sicherlich durch meine Brille etwas geprägt. Geschichte wiederholt sich. Wir haben strukturelle Einsparungen. Wir haben vor uns einen erheblichen Stellenabbau. Nach dem Landeskonzept 2004 bis 2017 verlieren wir weitere 20% der Stellen, der Haushaltsstellen. Es sind knapp 300 Normstellen pro Stelle, 60.000 Euro. Das bedeutet, dass diese Universität von einer mittelgroßen zu einer kleinen, vielleicht einer größeren kleinen, umgewandelt wird. 1200 Haushaltsstellen, so die Prognose, werden wir 2017 noch haben. Der Ausgangspunkt war 1900. Das ist die dramatische Entwicklung in den letzten 18 Jahren dann. Was erforderlich ist, strategische Personalentwicklung, wo wir dabei sind, zu versuchen, diesen Weg, den wir eben gehen müssen, für das Land mitgehen müssen, zu bewerkstelligen. Das heißt eben nicht durch Mitkündigungen, sondern durch Umstrukturierungsmaßnahmen. Aber auch deswegen ist klar, für diejenigen, die bleiben, die Arbeit von anderen mit übernehmen müssen, müssen wir Vorsorge treffen. Und deswegen auch die weiteren Projekte, die für uns sicherlich wichtig sind, Gesundheitsprojekt, UR Gesund, nachhaltiges Gesundheitsmanagement. Und damit meine ich nicht nur die körperliche, sondern vielmehr die geistige Gesundheit. Führungskräfte haben einen direkten Einfluss auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Das steckt auch in diesem Projekt drin. Also mehr die Führungskultur und mehr das Führungsverhalten auch im Blickpunkt zu sehen. Und das Zweite, natürlich ganz Wichtige, auch das gehört ja mit zur Führung dafür einer familienfreundlichen Hochschule. Der Begriff ist von Professor Scharek und einem jetzigen Rektor geprägt worden, statt familiengerechte. Den fand er nicht so gut. Ich finde familienfreundliche auch besser. Wenn wir es zusammenfassen, in der Situation der Universität Rostock, auch im Personalbereich, wir haben festzustellen, eine Verlagerung von den Belangen der Gesamtinteressen zu den Belangen der eigenen Disziplin, vielleicht auch der eigenen Profession. Soziologen haben das mal eine Universität als System von Unverantwortlichkeiten genannt. Dem kann man nur entgegenstehen, indem eine Universitätsleitung die Aussicht auf Erfolg haben will, die Struktur der Verantwortungsfreiheit überwindet, also die Funktionsträger auch mit einbezieht, denen auch die Verantwortung nicht nur gibt, sondern sie auch auffordert, sie wahrzunehmen. Eine Universitätsleitung, die für ihre Entscheidung natürlich auch einstehen muss. Und wenn wir schon den Mangel verwalten müssen, dann müssen wir diese Verwaltung des Mangels auch als Chance für Handlungsfreiheiten und Autonomie nutzen. Und der wichtige Punkt natürlich auch mit dabei, Beteiligung aller bedeutet, Erfolge sind Erfolge aller, auch Erfolge im Wissenschaftsbereich sind Erfolge, die man mit der Administration gemeinsam macht. Und da muss man sich auch in symbolischer Form an den Erfolgen beteiligen, an finanzieller geht es sicherlich nicht. Das wäre für mich das Verständnis von unternehmerischer Hochschule, also nicht nur im betriebswirtschaftlichen Sinne, sondern wirklich handelnder, unternehmender Hochschule, aber auch einer akademischen Freiheit, was ebenfalls so wichtig ist. Ich komme soweit zum Ende. Und deswegen auch vielleicht wieder zum Anfang, zum Rekurso, wenn man es dann auch betrachtet, Gründung der Uwe-Jonsson-Gesellschaft, hatte ich Ihnen dann auch auf dem Zettel oder auf der Agenda gehört, die 2010 gegründet worden ist. Ist ja auch wieder der Anfang, ne? Sie erinnern nicht an die Zeile, aber Jakob ist immer. Den Leuten gefiel es, Uwe Jonsson einen Mecklenburger zu nennen, als sei dies ein verlässliches Kennzeichen. Er selbst hat einmal gesagt, dass er für jede Geschichte die passende Form sucht. Hier und heute habe ich für Sie vielleicht für einen Stoff die Geschichte gesucht und sie vielleicht auch teilweise gefunden. Ich hoffe, ich habe Ihnen als Zeitzeuge einiges freigelegt zur weiteren Diskussion, zur weiteren Bearbeitung, zur weiteren kritischen Auseinandersetzung. Die Erinnerung widerspricht oft dem Gedächtnis. Und das Gedächtnis will oft auch dann auch wieder streitlustig Recht haben. Grass hat das ja mal in seinem Buch mit einer Zwiebel verglichen und deswegen auch bei mir. Eine Zwiebel möchte gehäutet werden, nämlich die Erinnerung, um etwas freizulegen, was allerdings selten eindeutig ist. Und ein paar Häute meiner Zwiebel, die auch mit der Universität verbunden ist, habe ich Ihnen vielleicht auch aufzeigen können. Und in den Worten des Mecklenburgers Uwe Jonsson, das sehen Sie im Hintergrund aus dem Roman Jahrestage, die Katze Erinnerung, wie du sagst. Ja, unabhängig, unbestechlich, ungehorsam. Und doch ein wohltuender Gesell, wenn sie sich zeigt, selbst wenn sie sich unerreichbar hält. Dankeschön. Zeitlich.
Ja. Wir dürfen uns bedanken, das war sehr eindrucksvoll. Wir eröffnen jetzt die Rednerliste. Und ich habe die lange Frage schon notiert. Also, ich habe Michael, ja? Ja. Und dann habe ich Gregor Nehmel. Dann habe ich Ralf. Nein, Moment, ich muss aber aufschreiben. Sonst kommen wir durcheinander. Dann Michael, dann kommt Gregor. Und jetzt das Axel, ja. Und die Wünschungski. Ich wollte es eigentlich noch wissen, ja. Gut, wir öffnen dann wieder weiter. Hilde Michael, bitte.
Ich hoffe, dass ich die Frage stelle darauf, wie geht man persönlich dem Personal zu kündigen?
Sie dürfen jede Frage stellen. Es gibt zwei Typen von Personalmanagern. Die einen schlafen gut und die anderen schlafen schlecht. In den 90er Jahren habe ich schlecht geschlafen. Und jetzt schlafe ich nicht besser, aber anders. Vielleicht das als Einführung. Es ist immer bedrückend. Jederzeit. Also es hängt von dem Charakter jedem Einzelnen ab. Aber es ist bei Ärzten ja genauso. Ne? Wenn sie mit Patienten zu tun haben, muss man einen gewissen Abstand haben. Aber das nehme ich für mich als Typ, als bei einem Menschen nicht in Betracht. Sondern der Abstand kann nicht da sein. Der ist immer sehr dicht dran, aber dafür sind es natürlich auch alle Probleme, die auch persönlich alles. Es waren nicht nur Kündigungen, wir haben Kündigungen einem schwer Krebskranken zugestellt, wo wir es nicht wussten. Kamen die Familie an und sagen, wie kann man da etwas machen? Wir haben es zwar nicht gewusst, aber trotzdem habe ich das als Fehler gesehen. Beispiel.
Dann habe ich Gregor Demel.
Zwei Fragen. Also erstmal zur Ostsucht. Hatten Sie nur so angeschnitten, dass ich das nochmal ein bisschen näher erläutern will, wie die zustande gekommen
ist. Ja, ja.
Und die zweite Frage, Sie haben ja sehr nüchtern über die Geschehnisse von 1992 hier erzählt. Und da wollte ich mal wissen, wie weit Ihnen da wirklich Steine in den Weg gelegt wurden oder eben auch der Weg geebnet worden ist, also in den ersten Monaten und Jahren hier an der Universität.
Ja, zur Ostsucht. Ich habe es versucht, ein bisschen anzudeuten, war natürlich alles sehr kurz gewesen. Das Streben nach unabhängiger Freiheit, das heißt für mich, die durch waren aber Abenteuer im Kopf. Die Grenze, die ich nicht überwinden konnte, weil ich keine Verwandten und keine Bekannten hatte in der DDR, die war im Osten. Überall war theoretisch jemand, wenn man finanzielle Möglichkeiten hat, die hat man zwar nicht, aber ich konnte überall hin. nur zu einer Seite nicht. Und das ist von meiner Entwicklung jedenfalls immer ein Punkt gewesen, um zu sagen, warum besteht diese Grenze? Deswegen auch diese komischen, die sind ja hier zitiert worden, diese komischen Schilder dabei, die dreigeteilt, als Kind, wenn man das als 6-7-Jähriger das erste Mal sieht, dann auch an der Ostseeküste, hier in Grömitz war das, glaube ich, gewesen, nicht begreifen kann. Das heißt, da ist eine Grenze und Grenzen sind für mich da, sie zu überwinden. Und da ich sie nicht körperlich überwinden konnte, wollte ich sie zumindest versuchen, dadurch zu überwinden, dass sie die Medien, die mir gegenüber zugänglich sind, und das war das DDR-Fernsehen, das war auch der DDR-Rundfunk, also DD64, man war natürlich ein Exot, wenn man von der Druckspartrasse sprach in seinem Freundeskreis und sagt, was ist das denn jetzt, was hat der denn gehört, aber es war nicht nur die gute Musik, sondern auch die Neugier, und Neugier ist ein schönes Wort, weil da eine Gier dran stieg, die Neugier auf die Jugend in der DDR, wie sie lebte, was sie hörte, was da abging. Und wenn man sehr häufig hinhört und natürlich durch eine Westbrille auch hinhört, deswegen kam es zu dieser Ostsucht, dann konnte man auch schon sehen, was war Propaganda und was steckte dahinter ein bisschen. Ne? Und was waren auch die normalen, die Diskussion ging ja weiter, auch damals, auch heute noch, was ist das Privatleben in der DDR gewesen und was war das wirkliche Leben in der DDR. Und das war so diese Ostsucht, jemand, der eben bei dem Schriftsteller Hans Pleschinski ist genau das Gleiche, der lebte in Celle, die Neugier darauf, was fand da statt. Ne? Und deswegen auch dieser Medienkonsum, der dann mehr bei mir insoweit genauso ausbrach, und die Neugier praktisch, die ich mir erhalten habe, aber trotzdem, deswegen habe ich es vorhin auch gesagt, ich bin hierher gekommen, wie ich nach Irland gegangen bin oder wie ich nach Neuseeland gegangen bin. Fremdes Land, fremde Kultur und fremde Sprache. Das hat mir geholfen, mir. Auch am Anfang, und dann leite ich mal über in die Geschehen, 1992. Erstmal war ich jung, das war schon sehr gut, nämlich 33. Man erwartete nicht, dass ich gleich dann wieder wegging. Karriere ist zu Ende. Von vielen, das heißt, ich hatte ein bisschen mehr auch Anerkennung, die ich auch spürte, um zu sagen, ich war nicht der typische Verwaltungsbeamte, der mit 50 herkommt und dann mit 60 höchstens wieder geht, aber aufsteigt. Der zweite Punkt, deswegen hatte ich das in dem Bewerbungsverfahren erwähnt, ich habe mich entschieden für Rostock gegen Fachhochschule Braunschweig mit der gleichen Funktion. Ich habe hier keine Karriere gemacht. Dass ich jetzt später auch keine Karriere gemacht habe, immer noch Personaldezernent bin, liegt sicherlich auch an bestimmten Geschehnissen, aber es ist so, ich habe hier nichts gewonnen, finanziell. Aber ich habe viel Erfahrung gewonnen. Und das hat mir die Universität gegeben, und da bin ich auch allen Beschäftigten natürlich dankbar. Und das war so der erste Weg, auch den Einstieg zu finden. Und dann auch über den Sportbereich. Ich war zwar noch nicht in der ASG auch Vorsitzender, aber durch sehr persönliche Kontakte, wo es dann eher das Problem war, den Bekannten und Verwandten im Westen zu erklären, was hier ist. Und dann hatten sich pendelte ja am Anfang noch, dann zurückkam und dann merkte dann, die Distanz wurde größer zum Westen hin, weil die nicht nachvollziehen konnten, was es hier war. Ne? Und das ist ja auch beim Mauerfall war es ja auch so gewesen, ne? dass viele im Westen einfach nicht nachvollziehen, was das bedeutete, neben der, was die Grenze nicht mehr da war. Aber dass natürlich neben den Glücksmomenten auch mehr Verantwortung kommt, weil wenn man ein größeres Volk wird, von einem Tag zum anderen, dann kommt auch mehr Verantwortung hinzu. Und das war offensichtlich noch zu 92, jedenfalls merkte ich das bei meinen Verwandten und auch bei meinen Bekannten, sehr erkennbar, sodass also eine Assimilation hier sofort, ich bin dann auch sofort umgezogen mit meiner Frau zusammen, dass also die Hinweise, die immer wieder kamen, Kanzler Schäfer pendelte noch, also der damalige Kanzler zwischen Münster und hier, die Hinweise, die kamen, nicht mehr in meine Richtung gingen, weil ich ja schon hier war und praktisch, und deswegen auch dieser Begriff neu aussieht durch die Personalabteilung oder durch meine Beschäftigten in der Personalabteilung dann auch geprägt war, führte fast schon dazu, dass es in Jahren mich für viele, die aus dem Westen dann neu gekommen sind, eigentlich ein Ossi war. Ne? Und dann, die waren immer ganz erstaunt, wie ja, Jurist, Diplomjurist wahrscheinlich, nee, Staatsexamen dabei. Ne? Also das ist auch von der Tätigkeit her so gewesen. Also das hatte ich nicht so erwartet, das war das Überraschende. Das war die Offenheit der Menschen und auch der Beschäftigten trotz der Maßnahmen und dann auch selbst im Sportverein, aber auch von anderen, die sagten, die haben es nicht persönlich genommen. Ich stand da zwar drunter unter den Schreiben, aber ich habe die Arbeit gemacht, die ich als Beamter dieses Landes zu machen hatte. Und die Anfeindungen gegen Ehetat, die ich zitiert hatte, die gingen in eine etwas andere Richtung. Das heißt, diejenigen, die pendelten, die nicht richtig hier waren, sondern auch vielleicht ein paar Lehrveranstaltungen machten und dann wieder abreisten dazu. Ja, so eine weitere Karriere. Da war ich vielleicht zu bescheiden in den letzten 18 Jahren. Aber ist egal. Danke.
Jetzt habe ich Ralf Ortmann.
Ja, zwei Fragen. Die eine Sache betrifft hier diese Arbeit der Ehrenkommission und die Kündigung in diesem Zusammenhang. Nämlich, Sie haben davon gesprochen, also es wurde gekündigt, wenn der Betroffene seine Arbeit, seine Mitarbeit beim NFS verschrieben hatte. Mhm. Wenn er sie offengelegt hat, wurde er dann nicht gekündigt?
Einzelfallprüfung. Wenn er sie offengelegt hat, dann ist das schwer. Dann muss man das Ausmaß der Tätigkeit nicht nur darlegen, sondern auch bewerten. Und arbeitsrechtlich ist es so, die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses muss unzumutbar sein. Und je länger so etwas zurückliegt, desto mehr schmilzt natürlich auch dieser Unzumutbarkeitsbegriff. Das heißt also, eine Verfehlung, die länger zurückliegt, selbst wenn sie noch sehr schwer ist, wirkt nicht so mehr so stark auf das Arbeitsverhältnis. Und das war natürlich das Problem gewesen, in denjenigen, die also Berichte abgeliefert haben, indem sie auch Menschen praktisch geschadet haben. Wenn wir eben dieses eben relativ spät erst aufgedeckt haben oder aufgedeckt hatten. Wenn sie es nämlich angegeben haben, dass sie für das MFS tätig waren und das Ausmaß abgelegt haben, dann war ja gleich eine Bewertung auch da. Das war das Schwierige in der Zumutgewaltsprüfung. Und beim anderen ist es einfacher, weil man sagt, das Verschweigen, das ist aktuell. Ne, das ist der Vertrauensmissbrauch, der 1992 passierte, als ein Beschäftigter dann diese Erklärung unterzeichnet hat. Ich bin auch durch jetzt die Ehrenverfahren durch und auch durch den Gaukbescheid, ne, und habe dann auch alle, die aus dem Westen kamen, auch davon überzeugt. Die Geschichte hat mir dann recht gegeben, die sollten sich auch überprüfen lassen. Das war also diese Zweiteilung zwischen in den Zumutbarkeitskriterien. Das eine, die Frage der aktiven Tätigkeit für das MFS. Was war das für ein Ausmaß? Und da sind natürlich auch Fehler passiert, insoweit. Und das andere Verschweigen. Und dann konnte es dazu führen. Und das ist eine schwierige Gerechtigkeitsfrage, dass zum Beispiel derjenige drinnen blieb, der persönliche Berichte abgeleistet hat, dieses aber angegeben hat. Und wer dann denjenigen gekündigt hat, der zum Beispiel Anführungszeichen nur eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat, aber dieses verschwiegen hat. Und das waren die schwierigen Fälle, die mich auch belastet haben und die viele auch andere, nicht nur mich, sondern uns auch alle belastet haben, um zu sagen, das ist ja schwer jetzt mit der Einzelfallprüfung.
Ja, zweite Frage.
Ja, das, zum Ersten würde ich sagen, es ist ein Stellenabbau, den wir jetzt haben. Kein Personalabbau. Ich hasse das Wort sowieso. Man baut Kohle ab, man baut keine Menschen ab. Ne? Es sind Kündigungen. Drastisch genug. Aber das ist so der allgemeine Sprachgebrauch. Es sind Stellen. Und das heißt, zur Vermeidung auch betriebsbedingten Kündigungen durch Umstrukturierungsmaßnahmen. Und das bedeutet eben, dass es keine Kündigungen gibt, sondern dass die Beschäftigten die Arbeit von anderen mit übernehmen müssen. Oder man eben Studiengänge, wo wir ja leider dabei sind, seit 1995 ja auch schon Studiengänge zu schließen und damit dann dieses auslaufen zu lassen, für die Beschäftigten dann natürlich dann auch mit anderen Tätigkeiten zu versehen. Und zum Todsparen, da müssen wir alle versuchen, die Entwicklung zwar nicht zurückzudrehen, aber so zu begleiten, dass das nicht passiert. Dass es weiterhin jedenfalls die Universität Rostock in diesem Lande gibt. Oder das Land vielleicht nicht mehr gibt, aber die Universität Rostock es noch gibt. Das wäre das Entscheidende. Die Angriffe, die sind ja aktuell da, das wissen Sie ja. Der Ministerpräsident von Hessen hat nur das gesagt, was alle anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten natürlich auch in der Überlegung haben. Die müssen einsparen und da wird es wahrscheinlich keine Tabus geben. Und wenn es eine weitere Einsparwelle gibt, also hinsichtlich zusätzlich zu der, die wir jetzt noch haben, dann kann es diese Universität Rostock nicht mehr geben. Das ist richtig. Das kann sie nicht überleben. Dann nicht mehr. Ne? Also wir haben jetzt noch einiges vor uns, aber danach ist dann sowieso keine Volluniversität mehr da, aber dann gibt es dann kaum noch Studiengänge, die man dann auch wirklich betreiben kann.
Jetzt habe ich Axel Bissen.
Nochmal zur Wendezeit. Thema Personalabbau, wer durfte bleiben, wer musste gehen, Thema Ehrenkommission, die da geht, Thema Rehabilitation und Sie sind gegangen, weil Sie nicht mehr für Sinn vergangen haben. Rückblickend würden Sie sagen, dass das insgesamt gerecht zugegangen ist. 20 Jahre Abstand jetzt und zum Thema Rehabilitation persönlich vielleicht anonymisiert Fälle schildern von Leuten, die eben gerne rehabilitiert worden wären oder rehabilitiert werden müssten, wo es dann vielleicht auch nicht geklappt hat.
Ja, Verfahren und gerecht. Es gibt kein gerechtes Verfahren. Insgesamt trotzdem im Rückblick war die Aufarbeitung und die Bewältigung überwiegend positiv aus meiner Sicht heraus. Trotzdem gab es so viele Einzelfehler, auch von vielen auch falsche Einschätzungen, sowohl in dem Bereich der Ehrenkommissionen als auch im Bereich der arbeitsrechtlichen Zumutbarkeitsregeln, denn ich hatte Ihnen vorhin gesagt, gab mit dem Beispiel die Wohnung zur Verfügung gestellt. Der ist 1994 gekündigt worden. 1996 hätten wir ihn gar nicht mehr gekündigt, weil die Entwicklung war ja rasant gewesen, auch hinsichtlich der Frage DDR-Unrecht. Und da war 1996, zwei Jahre später, ist nicht mehr ganz so schwerwiegend wie 1994. Und das ist das Problem der Gerechtigkeit. Ne? Diese zeitliche Schiene zu sehen, dass wir in einigen Punkten sehr schnell handeln mussten, was richtig war hinsichtlich der neuen Struktur, da waren wir vielen anderen voraus, aber was hinsichtlich der Ehrenverfahren und auch der Gaukbescheide sicherlich manchmal etwas mehr Zeit und Abstand bedurft hätte. Wir waren ja alle verwickelt, irgendwie, ne? Die Entscheidung der Rektor, der Kanzler, auch die Fachvorgesetzten, die das zu beurteilen hatten, die sagten, er hat eine gute wissenschaftliche Qualifikation oder ist ein guter nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter, können wir ihn nicht doch noch retten. Es gab ja viele Petitionen, auch Schreiben einzelner Institute an den Rektor, um zu sagen, das ist zwar sehr schwerwiegend, was in der DDR-Zeit war, aber nein, könnten wir ihn doch nicht so weiter. Und das ist so die Schwierigkeit, dass der Maßstab und deswegen auch das Heraustreten aus der Rehabilitierungskommission verändert worden ist, auch im Land. Und wir das insoweit dann im Nachhinein dann gemerkt haben und denn die anderen Fälle ja nicht mehr zurückdrehen konnten. Das ist so die Schwierigkeit der Gerechtigkeit vielleicht in dem Fall. Und Rehabilitierungskommission, da waren es sicherlich die schwerwiegendsten Fälle, dass diejenigen, die wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Professur eigentlich anstanden und hätten es werden müssen, nach der fachlichen Gesichtspunkten auch in der DDR-Zeit es nicht wurden, weil sie nicht in der SED waren, weil sie nicht zum Reisekader dazugehörten und so weiter. Das waren die schwerwiegendsten Fälle, wo man vorstellen, ja, eigentlich hätte man das versuchen müssen, 1992 noch aufzuwerten. Die sind dann übergeleitet worden, einige, Gott sei Dank, als Hochschulprofessor, konnten aber nicht übernommen werden, weil zu wenig Stellen waren. Oder eben sind gar nicht übergeleitet worden und sagte, das war ein Fehler, denn die fachliche Einschätzung war ja doch nur aus politischen Gründen so negativ in der DDR-Zeit. Das waren die entscheidendsten Fragen, gerade bei der wissenschaftlichen Karriere, der Übergang vom wissenschaftlichen Mitarbeiter zum Professor oder zur Professorin.
Nikolaschinski?
Ja, Sie hatten ja das Problem der Kosten im Personal, die sind schon mal andiskutiert. Meine Frage geht auch in die Richtung, wie es allgemein mit der Bezahlung der Mitarbeiter ist. Ihnen sind ja aus Ihr Gesetz doch ein recht enger Rahmen gesteckt. Ne? Sie können nicht wie Unternehmen frei entscheiden, welche Gelder zu bezahlen sind. Wie gehen Sie denn mit dem Problem um, dass das wäre zumindest meine Mutmaßung, in bestimmten Bereichen denkbar,
Bei der Wehbesoldung haben wir die Möglichkeiten, sogenannte Berufungszulagen zu zahlen. Das heißt, zum normalen Grundgehalt, W2 oder W3 ist es, zum normalen Grundgehalt hinzu. Und diese Berufungszulagen können wir orientieren auf die jeweilige Marktsituation. Vom Grundsatz her also eine sehr flexible Handweise. Allerdings in der Tat, das Problem liegt darin, dass die Wehbesoldung kostenneutral eingeführt worden ist. Also wir haben nicht mehr, als wir vorher haben für die C-Besoldung. Das bedeutet also, dass wir auch Leute haben müssen, die eben nur Anführungszeichen Grundgehalt und ein bisschen Aufstockung haben, aber nicht die hohen Zulagen, wie man zum Beispiel braucht, um jemanden aus der Industrie zu bekommen. Da, sonst wären wir auch nicht wettbewerbsfähig. Das ist so ein Versuch, eine Annäherung zu erreichen, nicht an die Westgehälter, aber an die Industriegehälter, aber durchaus den Marktgesichtspunkten dadurch Rechnung zu tragen, dass um jemanden zu gewinnen, er keinen zu großen Verlust haben sollte im Vergleich zum Industriegehalt und deswegen da höhere Berufungszulagen zum Beispiel gezahlt werden, zur Gewinnung desjenigen, als in vielen geisteswissenschaftlichen Bereichen, wo die Industrie nicht so sehr im Vordergrund steht in der Marktsituation. Also eine Flexibilität ist vorhanden, aber leider nur natürlich im Rahmen des Budgets. Bei den Professoren. Bei den anderen Mitarbeitern haben wir das nicht, sondern da sind wir dann auf die Gehälter angewiesen, die wir jetzt zahlen können mit Leistungszulagen, dann erst, wenn sie da sind. Auch nur ganz wenig und das ist auch nicht richtig durchgesetzt worden im Tarifvertrag der Länder, also für die Tarifbeschäftigten. Also nur eine Privilegierung, die aber auch erforderlich ist im Professorenbereich. Problem liegt darin, dass die Grundgehälter weh zu niedrig sind. Eindeutig auch im Vergleich zum Lehrerbereich nicht viel höher als ein Lehrer. Bezahlt man einen Hochschullehrer im Grundgehalt, das kann also nicht der Unterschied sein, wenn man sich an die Qualität der Ausbildung auch ausrichtet. Aber das haben bisher jedenfalls die Bundesländer nicht anders geregelt und wir weichen noch ab, das habe ich vorhin natürlich nicht angedeutet, wir weichen natürlich noch ab von anderen Bundesländern. Wir haben ja praktisch einen Wettbewerb zwischen den Bundesländern. Die Föderalismusreform hat ja dazu geführt, dass wir keine einheitliche Besoldung mehr haben in den Bundesländern. Das heißt, nicht nur im Lehrerbereich, sondern auch im Hochschullehrerbereich ist es so, dass wir konkurrieren und dann eben mit vielleicht finanzstärkeren Ländern konkurrieren um die besten Köpfe. Und da verlieren wir dann oft, weil wir in Mecklenburg-Vorpommern eben die Finanzausstattung nicht so hoch haben wie in den anderen Bundesländern.
Ja, jetzt habe ich Gregor Lehme.
Ich wollte jetzt nochmal fragen, also Sie sind ja im Endeffekt alles im Bauch.
Ja.
Und wie weit kommen Sie als Beamte des Landes Mecklenburg-Vorpommern als Teil der Uni Rostock führen? Also ich sage mal, wie oft kommt da der Zwiespalt zutage, weil ich sage mal hier so ein Stellenabbau und so, oder irgendwo als Teil der Universität erreicht werden, dass wir das kennen. Aber Sie müssen ja den Rotstift da quasi ansetzen und dass Sie da nicht im Rotstift waren, die Stelle schmecken, das haben Sie uns ja schon dargelegt. Ich wollte mal ein bisschen, also, wie weit Sie das mitnimmt und quasi dazu folgen, was Ihre Motivation zur Änderung der Lage wäre oder inwieweit Sie da einwirken können.
Ja, Beamter des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe mal angefangen bei einer Unternehmensberatung, war da zunächst tätig, dann war ich Angestellter im öffentlichen Dienst, bin dann nach einigen Jahren in der Stadt Wolfsburg verbeamtet worden, weil sie den Beamtenplanstelle hatten und sagten, sie müssten das auch so umsetzen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es sein muss, ich wollte es nicht unbedingt. Die Entwicklung hat ja auch recht gegeben, als Angestellter verdient man ein bisschen mehr als als Beamter. Pension ist dann auch irgendwann unterschiedlich. Aber natürlich ist man immer Landesbeamter. Damals war ich, das war einfacher, bei der Stadt Wolfsburg war ich städtischer Beamter. Das heißt, die Interessen der Stadt klar auch zu vertreten. Als Landesbeamter bedeutet es aber natürlich nicht nur die Gesetze und die Entscheidung des Landes mitzutragen, sondern sie natürlich auch für die jeweilige Institution so umzusetzen und auch so zu transportieren an das Land, dass man auch falsche Entscheidungen kritisieren kann. Das heißt also, ich habe keinen Maulkorb, auch als Beamter des Landes, Mecklenburg-Vorpommern, das sagt hier keiner. Das sehen einige Politiker etwas anders, aber die haben eben dann dadurch Probleme, weil sie das Beamten, den Beamtenstatus etwas falsch einschätzen. Das heißt, ich habe die als Beamter die eine der wichtigsten Pflichten, die Vorgesetzten zu beraten. Die Vorgesetzten sind für mich nicht nur hier in der Uni Rostock, der Rektor und der Kanzler, sondern auch der Minister, also der Bildungsminister. Und in diese Richtung geht es natürlich dann auch, sich einzubringen und natürlich auch kritische Fragen nicht nur zu stellen, sondern auch Vorschläge zu machen, die dann von der Hochschulleitung dann auch weiter getragen werden. Und ich habe jetzt vier Rektoren mitberaten. Auch Professor Wendel, der sehr aktiv gegenüber der Landesregierung aufgetreten ist. Und auch Mees ist sehr aktiv aufgetreten. Wir haben ja ein Zitat von ihm vorhin gehört. Die sind teilweise gerüffelt worden, aber nie disziplinarrechtlich belangt worden deswegen. Die konnten es auch nicht, weil sie ihre beamtenrechtliche Pflicht wahrgenommen haben. Und so sehe ich das auch. Ich wäre lieber Beamter der Universität Rostock, aber dann müsste ich nach Nordrhein-Westfalen gehen. Da sind andere hochschulpolitische Regeln getroffen. Die werden wir, nachdem ich die Ministerialbürokratie 18 Jahre kenne, in den nächsten 10 Jahren nicht haben. Was bedauerlich ist, aber ich fühle mich trotzdem als mehr als Mitglied dieser Universität, und das Beamtenverhältnis ist zum Land, ist es klar, aber es ist bedingt, dass wir solche Organisationen haben. Wird ja nicht alles aufgenommen. Nee, aber persönlich ist klar. Ich muss mir natürlich versuchen zu erinnern, wie ich es aufgenommen habe. Ich will da ganz vielleicht auch persönlich sagen, neben der Freude über den Fall der Grenze, die ich ja auch miterlebt habe, war ich nicht sehr froh darüber, über die politischen Formen, die dann sich entwickelt haben, auch im Nachhinein nicht, weil ich mich jedenfalls Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, alle Möglichkeiten in der kleinen westdeutschen Bundesrepublik sehr wohl gefühlt habe, trotz der Auszucht. Ne? Also insoweit, das eine war weg und das reichte mir eigentlich. Also mir persönlich reichte es auch. Deswegen war also der Weg einfach gewesen. Ich war dann auch in der Nähe von Magdeburg, in Haldensleben, auch in diesem entsprechenden Einsatz gewesen, auch als Berater, wo ich eigentlich dachte, viele dachten das ja natürlich, dass der Prozess jedenfalls mit zwei deutschen Staaten durchaus langsamer und etwas anders vonstatten geht, als er so vonstatten gegangen ist mit dem Beitritt. Jetzt nicht mit dem Einigungsvertrag, mit allen Regeln des Einigungsvertrages, aber es war klar vorgesehen durch das Grundgesetz, das ist klar von einem rechtlichen Bereich, aber ich bin ja nicht nur Jurist, sondern man hat auch seine Gefühle, und die haben mir da einfach gesagt, nee, es war sicherlich rechtlich der beste Weg dazu, aber moralisch vielleicht nur der zweitbeste. Und das war so das Entscheidende, wenn man das so sieht. Deswegen habe ich vorhin von der Verantwortung gesprochen. Eine Assimilierung von 16 Millionen Beschäftigten und Einwohnern, so einfach. Ich will es nicht so hart sagen, ich glaube, Klaus Schlesinger hat es mal gesagt, das war keine Hochzeit, sondern da ist eher der Tatbestand der Vergewaltigung und der Ehe erfüllt. So hart will ich es nicht sagen, aber es steckt doch einiges dahinter von dem Gefühl derjenigen, die hier aufgewachsen sind, hier ihre Erfahrung gesammelt haben und dann dieses miterlebt haben. Jetzt unabhängig von wirtschaftlichen Voraussetzungen und Währungseinheit und so weiter, das meine ich jetzt gar nicht, ne, sondern ich meine eher von dem Zusammenwachsen, wie es Willy Brandt gesagt hat. Ne. Zum Zusammenwachsen gehört mehr, und da muss man dann einen rechtlichen Prozess, der vielleicht so erforderlich ist, Anführungszeichen Beitritt, anders abfedern, und dafür war entweder keine Zeit oder es waren nicht die richtigen Personen in der richtigen Stelle. Ja, zum Ersten, Fischer hat mal gesagt, er ist kein grüner Außenminister, sondern er ist deutscher Außenminister. Das geht auch für meine kleine Tätigkeit hier. Ich bin Personalchef dieser Universität und kein grüner Personalchef. Aber trotzdem beeinflusst es natürlich klar, weil wir auch eine bestimmte Ausrichtung haben im Rahmen von hochschulpolitischen Fragen. Eine Ausrichtung des Umgangs miteinander. Ich bin auch, das ist vielleicht auch ganz wichtig, ich bin in die Partei erst eingetreten, als ich hier war. Also nicht im Westen, auch wenn ich da Wähler war und im Sympathiespektrum und alles Mögliche zugehörig war und Trittin in Göttingen kannte, wobei er da noch nicht bei den Grünen war, sondern beim Kommunistischen Bund Westdeutschlands. Thomas Oppermann, der jetzt parlamentarischer Geschäftsführer ist der SPD, der war auch in der Basisgruppe Jura damals gewesen, wo ich im Studium war. Es war so eine Art Konkurrenzsituation zur RCDS-Fachschaftsgruppe gewesen. Das hat mich mein ganzes Leben politisch natürlich beeinflusst. Das beeinflusst mich auch hier mit entsprechenden Vorschlägen und auch der entsprechenden Ausrichtung. Das ist das Grundverständnis, jetzt nicht unbedingt parteipolitisch grün, aber doch zur Wertehaltung, zur Haltung von menschlichen Ressourcen, von Umwelt und das im Einklang zu bringen. Das ist schon ganz wichtig, den Ausgleich zu schaffen. Nachhaltigkeitsprinzip, nur als so weit als Stichwort.
Ja, das habe ich Nico Leschinski.
Nein, ich war bis zu meinem 18. Lebensjahr in Salzgitter. Das hat eher zur Auseinandersetzung mit meinem Vater geführt, also diese Situation. Aber für mich ist die Atompolitik-Frage zwar wichtig, aber es ist nicht die wichtigste Frage. Nicht die wichtigste Frage. Das Entscheidende für die Ausrichtung war eine Situation mit einer neuen Politik, damals jedenfalls, das war eher die Friedensbewegung, das waren die Erfahrungen in London, in Dublin, auch in dem Prozess im Studium, das war die Hausbesetzerszene in Göttingen, das waren die entscheidenden Einflüsse für mich politisch in diese Richtung zu gehen. Ja, Dublin war schon entscheidend, Auckland auch, aber Dublin sicherlich noch mehr. Beide haben dazu beigetragen, dass ich mein juristisches Staatsexamen bestanden habe, also dass ich durchgekommen bin. Sie sehen aus dem Studienbereich, dass ich hatte mein Ziel, Arbeitsrichter zu werden. Als ich dann werden konnte, wollte ich es dann nicht mehr. Aber es war das Ziel ausgerichtet. Es war ein berufliches Ziel von dieser Ausrichtung. Vom Themengebiet war es nie mein Lieblingsfach gewesen und wird es auch nie sein. Das heißt, ich brauchte etwas als Ausgleich. Und das war die Literatur. Es war Literaturwissenschaften besonders, also nicht nur die Soziologie, wo ich mit anderen Feldern in Betracht kam. Und deswegen bin ich nach Dublin gegangen. Es war also der Ulysses, war James Joyce, die Beschäftigung damit und damit die englische Sprache. Und das war das Entscheidende. Ich habe dann also nicht nur an der Uni gelebt, sondern in einem Haus, in dem kein einziger Student war. Es waren alles normale Leute, Anführungszeichen. Ne? Wo man also nicht nur den universitären Bereich hatte und in dem tagtäglichen Leben, die darum kämpfen mussten. Irland war damals sehr arm. Jetzt ist es ja wieder nach einem kurzzeitigen Aufschwung. Und kinderreiche Familien, katholisch geprägt, alle Themen, die wir heute ja noch haben, wenn man sich die Missbrauchsfälle, besonders in der katholischen Kirche, aber nicht nur da anguckt. Das war das Leben, das mich natürlich geprägt hat, wenn man aus einem Studium herausgeht. Und mit dem Gefühl, aus der Außensicht von Irland auf Europa, hier in dem Fall ist es eine schöne Insel, zu schauen. Das hat mich wieder beflügelt, das war nämlich kurz bevor ich dann den Weg in das erste Staatsexamen hineingegangen bin, um zu sagen, ich will da durch, muss da durch, und dann habe ich es dann auch gepackt. Und das zweite war genau das gleiche, es war im Referendariat. Das Ziel, also weit weg zu gehen, das war damals noch 2,5 Jahre Referendariat und ein halbes Jahr Prüfung, also 3 Jahre Referendariat, ne? Also knapp 5 Jahre Studium, 3 Jahre Referendariat, dann ist man 8 Jahre, und dann kann es sein, dass man davon nicht steht, wenn man dann 2-mal durch Staatsexamen fällt. Ne? Das ist so die Konsequenz, die natürlich dann dahinter steht. Also eine weitere Motivation. Es war nur noch einzugliedern, und deswegen war es Neuseeland. Es war nur noch einzugliedern in dem Bereich von Februar bis April, von den Stationen her. Und da ich nicht winterverliebt bin, wollte ich natürlich in einen etwas wärmeren Bereich. Und das war Neuseeland, war natürlich am weitesten weg. Das hat mich deswegen geprägt, weil ich zu Zeiten von Tschernobyl da war. Also und dann wiederkam dabei. Und dann die Berichterstattung praktisch von Neuseeland über Tschernobyl miterlebt hatte. Wirklich ein Grauen hatte, weil man sehr weit weg war. Handys hatte ich nicht, gab es noch nicht in dem Fall, sondern mit Briefverkehr dann arbeiten musste, sodass man sich die Briefe natürlich immer überschnitten hat. Das kann doch irgendwie nicht sein, was da passiert. Deswegen, weil man so weit weg war. Aber ansonsten auch eine sehr, sehr gute Sicht. Das war eine der größten Rechtsanwaltskanzleien in Auckland. Eine sehr gute Sicht auf dieses so kleine Europa, wenn man mal in einem, damals für mich ja, in einem ganz anderen Kontinent ist. Und deswegen hat mich beides so geprägt, durchzukommen und dann auch den beruflichen Weg weiterzugehen. Deswegen habe ich vorhin auch so von den beiden Sprachen, ne, in dem ich damals jedenfalls jetzt vielleicht nicht mehr ganz so ganz gut zu Hause bin, und im Deutschen und im Englischen und dann auch mit verschiedenen Kulturen.
Ja, das habe ich ja nicht gemacht.
Ich habe wahrscheinlich die gleiche Definition oder die gleiche Ablehnung, wie Sie auch haben. Ich muss mit den Begriffen jonglieren, wenn man jedenfalls auf der Ebene ist, sich mit Fachkollegen dann auszutauschen oder auch in diese Richtung zu gehen. Deswegen, beim Projekt Ruhe gesund ist es auch so, verwenden wir jedenfalls, wenn wir in diesen Bereich hineingehen, wenn es schon um Kapitalbegriffe geht, dann nimmt man das gleich das Wort auch Sozialkapital hinzu, um zu sagen, in welche Richtung geht es denn? Was wollen wir denn? Es geht ja um menschliche Beziehungen, gerade bei der Arbeitssituation. Und dann geht es um Motivation von Beschäftigten, um einer gesunden Führungskultur, was überall da drinne steckt. Und überhaupt über Führung. Ne? Bei der Universität kann man das, glaube ich, ganz plastisch sagen. Wir haben eine Umfrage gemacht, auch bei einigen Beschäftigten hier in einigen Fakultäten. Und bei aller Wertschätzung für die eigene Arbeit und auch einem hohen Akzeptanz, an einer Universität beschäftigt zu werden, weil man auch ein hohes Niveau hat, ein hohes anspruchsvolles Arbeiten hat, ist klar hervorgekommen als großes Manko, dass Feedback unzureichend ist. Nicht bei allen, aber bei vielen, ne? Die sich also darüber beklagt haben, mein Professor ist in Singapur, ich kenne ihn gar nicht so richtig, nur von Mails, und kann mich doch gar nicht einschätzen. Oder so in diese Richtung geht es. Ne? Oder er sagt, wir brauchen uns gar nicht zu unterhalten, Sie wissen doch, wie ich über Sie denke. Ne? Wir sehen es auch immer beim Kaffee. Ne? Also es gibt keine richtigen Personalgespräche. Das ist beklagt worden. Ne? Und deswegen haben Sie insoweit recht, wenn man mit diesen betriebswirtschaftlichen Begriffen arbeitet. Das klammert gerade diese soziologischen Beziehungen aus. Und das ist so das Gefährliche, wenn man sich allein nur auf die Begriffe abstellt. Und deswegen will ich auch den anderen Feldern mit einbeziehen.
Jetzt habe ich noch einmal Nikola Schinski.
Habe ich jetzt nur als schreiflich genannt.
Ja, aber
ja,
halt
ja.
Auch
ja,
so
ja,
ja.
Nein, da stehe ich überhaupt gar nicht zwischen zwei Stühlen. Erstmal ist es ganz gut, dieser Begriff Bildungsstreik, den kann man keinen Engländer erklären. Ne? Also wenn Sie es ins Englische übersetzen und denken, was wird da gestreikt, wer wird da bestreikt? Also das Wort ist im Englischen schon etwas merkwürdig, ne? Wenn man das versucht zu übertragen. Aber der Prozess, den Sie ja schildern, also die Frage, wenn man etwas umgestaltet, und das gesamte Hochschulwesen ist in den letzten 18 Jahren permanent in der Umgestaltung, eine Reform jagt die andere, dann ist der Hinweis, den Sie ja praktisch als Studenten täglich erleiden und erleiden müssen, die Frage der Ressourcen, die Frage der Ausstattung, auch der Qualität von Lehre, genau die gleiche Richtung, die wir, glaube ich, hier alle haben, dass wir feststellen müssen, dass der Bologna-Prozess zwar sicherlich nicht gescheitert ist, aber reformbedürftig ist und dringend reformbedürftig ist. Und da geht es um die Grundbestandteile, also die Grundvoraussetzungen. Es geht nicht um Exzellenz, sondern es geht um die Grundbedürfnisse, also das Basisvolumen abzudecken. Und das ist der entscheidende Schritt, den Sie auch als Studenten ja gerade gegangen sind und auch noch weiter gehen. Die politischen Entscheidungsträger alle daran zu erinnern, dass man mit zusätzlichen Mitteln, mit zusätzlichen Maßnahmen, die alle befristet sind, ob ein Hochschulpaktmittel und so weiter, keine Grundressource ersetzen kann und im Gegenteil mit zusätzlichen Mitteln auf der einen Seite und gleichzeitig mit Ressourceneinsparungen beim Grundbestand das gesamte System gefährdet. Und das ist für mich eine der Kernaussagen, die Sie ja durch den Bologna-Prozess mit erleiden, dass man eine Umgestaltung des Studienbetriebes hat oder anstrebt und dann auch noch die Ressourcen nicht nur beibehält, sondern sie nach unten setzt in den Basisressourcen, also mit unbefristeten Stellen, mit Professoren, die unbefristet da sind, damit eine weitere Ausreichung da ist. Die Hochschulpaktmittel sind nur eigentlich für den zusätzlichen Bedarf und sie decken jetzt praktisch den Grundbestand und die Grundbedürfnisse, die Grundausstattung einer Universität ab. Und das ist der gefährliche Weg, den ich jetzt auch sehe, auch bei den anderen Einsparungen, dass für den Exzellenzbereich, so schön, da ist der Bund zuständig. Ne? Das ist die schöne Föderalismusreform. Da fühlt sich der Bund, weil er jetzt sonst keine anderen Möglichkeiten hat, praktisch als Aushängeschild, gibt also für Lehre jetzt und dann demnächst für Forschungsbereiche in sogenannte Exzellenzbereiche Geld rein, das sie wahrscheinlich zwar brauchen können, aber nicht unbedingt notwendig haben, weil sie vorher auch schon einiges haben. Und gleichzeitig kürzen die Bundesländer, hier ja auch, die Grundausstattung. Und das passt nicht zusammen. Das kann gar nicht zusammenpassen. Das ist genau das, was wir erleiden. Und deswegen, für mich war es auch nicht nur für die Hochschulrektoren eine Alibi-Veranstaltung am 17. Mai von Schawan mit der 2 Millionen Zusage für Qualitätsoffensive in der Lehre und für Exzellenzprojekte und gleichzeitig, insoweit kann man Koch eigentlich nur dankbar sein, dass er das jetzt hervorgebracht hat, die Ausrichtung. Er hat die Hochschulrektoren in Hessen geknebelt, um sie zu Einsparungen zu unterzeichnen, um zu sagen, wenn er das nicht unterzeichnet, dann wären die Einsparungen noch größer, als sie jetzt auf dem Papier stehen. Und dann haben sie alle unterzeichnet. Auch diejenigen, die vorher gesagt haben, das können wir gar nicht unterzeichnen, weil es die Grundausstattung auch bei sehr guten Universitäten, also TU Darmstadt, Uni Frankfurt waren es gewesen, die sich geweigert hatten, zunächst zu unterzeichnen. Und da ist Ihr Protest ja unser Protest, ne, weil er genau in die gleiche Richtung geht.
Haben wir weitere Fragen? Ich hätte noch, aber ich ziehe das zurück. Ich glaube, dass, weil die Zeit auch abgelaufen ist, wir unserem Gast danken können. Er ist sehr offen gewesen und der Ausblick, den er gegeben hat, denke ich, gibt allen zu denken und vielleicht auch zu handeln. Nicht nur zu beraten.
In diesem Sinne schließen wir die Sitzung mit einem herzlichen Dank an den Referenten, an alle Anwesenden, an alle, die diskutiert, gefragt, die zugehört haben und mit Gewinn davongehen. Und Sie denken bitte daran, in der nächsten Woche ist Projektwoche, aber wir haben einen Gastseminar für die Stadt. Und das finde ich ist auch gerecht. Und damit einen guten Heimweg und schöne Pfingsten für alle.
Ja. Ihnen auch schöne Pfingsten.